Ich habe gestern Abend versucht zu zeigen, was befeuert denn mein Glaubensleben? Was macht denn mein Glaubensleben wieder neu? Befeuert es denn? Und bei vielen ist dann die Antwort, okay, ich muss das mehr machen, das mehr machen, das mehr machen, das mehr machen, vielleicht nochmal was machen. Und ich bin, und das haben wir auch zum Schluss gesagt, nicht gegen was machen. Das ist ganz wichtig, aber ich habe versucht, gestern Abend erstmal deutlich zu machen, das Feuer des Glaubens kommt eben nicht aus einer vermehrten Anstrengung für Gott, sondern aus einer vertieften Begegnung mit Gott. Glaube wird angefacht in der Intimität mit dem lebendigen, leidenschaftlichen, ja feurigen Gott. Es geht nicht darum, dass ich dieses Feuer produziere. Das kann ich nicht, sondern ich muss mit dem zusammen sein, der Feuer ist. Es geht nicht darum, dass ich dieses Feuer produziere. Das kann ich nicht. Es geht darum, dass ich mit dem zusammen bin, der Feuer ist. So wie Mose das erlebt hat an diesem brennenden Dornbusch. Das ist, was wir gesagt haben, 1. Johannes 4, dass das die Liebe ist. Nicht, dass wir zuerst geliebt haben, sondern er uns zuerst geliebt hat. Und wenn wir diese Liebe brauchen, dann können wir sie nicht produzieren, sondern müssen mit dem zusammen sein, der Liebe ist. Und ebenso auch beim Feuer des Glaubens, darum geht es. Der Sohn, der für uns ist, als Erfüller und Eigentümer, dessen guter Wille und geniales Wesen für uns ist. Und wir werden uns heute Abend mit diesem Vater beschäftigen, der Geber aller guten Gaben ist. Weil es um die Intimität geht mit diesem lebendigen Gott. Und unser Gott ist ein dreieiniger Gott. Und wenn wir Intimität haben mit diesem lebendigen Gott, dann haben wir eine Beziehung, die wir suchen in Jesus Christus und zum Vater. Und dann morgen Abend und übermorgen Abend werden wir darüber reden, was es mit dem Heiligen Geist zu tun hat in unserem Leben. Weil es in der Begegnung mit diesem lebendigen, feurigen Gott passiert, dass unser Glaube neu angefacht wird. Diese Woche noch gar nichts. Da treffen sich zwei Typen auf der Straße, die eigentlich Freunde sind, die haben sich schon lange nicht mehr getroffen. Und der eine guckt ganz griesgrämig drein und der andere sagt ihm, hey, was ist mit dir los? Warum guckst du so griesgrämig? Oh, sagt er, du weißt nicht, was mir passiert ist. Ja, sag ich, ja, weiß ich nicht, aber erzähl doch mal. Ja, sagt der Freund, du, das ist so, vor 4 Wochen, da ist irgendeine Großtante in Amerika gestorben und ihren Rechtsanwalt hat mich angerufen und ich hätte $30.000 geerbt. Oh, sagt er, da mein herzliches Beileid, aber da hast du noch ein bisschen Glück gehabt, das Geld zu erben. Ja, jetzt wart mal, vor 3 Wochen, da ruft mich auf einmal ein Notar an und sagt, irgendein Großonkel in Australien wäre gestorben und der hat mir 100.000 € vererbt. Puh, sagt der andere Freund, jetzt wird's aber kribbelig. Also herzliches Beileid, aber du hast ja brutal viel Glück da mit deiner Erbe. Jetzt halte mal. Letzte Woche ruft mich irgendein anderer Notar an und sagt mir, dass irgendeine Großcousine, die irgendwo in Afrika war, gestorben ist und die hat mir 200.000 € vererbt. Hat, sag mal, was ist denn bei dir los? Aber jetzt frage ich mich, warum guckst du dann so griesgrämig, wenn du so viel Geld geerbt hast? Na ja, sagt der andere, jetzt ist schon Freitag und diese Woche noch gar nichts. Das ist die Einstellung, oder die Art und Weise, wie viele von uns leben. Dass wir ganz viel bekommen und das, was wir dann bekommen, vor 4 Wochen, vor 3 Wochen, vor 2 Wochen, in der nächsten Woche schon nicht mehr schätzen und dann schon wieder warten, was Neues kommt, bevor wir eigentlich dankbar leben für das, was wir bekommen haben. Und das ist eine interessante Geschichte, auch in Bezug auf unseren Glauben, der neu angefeuert werden muss von Gott her. Weil natürlich, und so sind wir ja, wenn wir das Leben sehen als etwas, was wir von Gott bekommen und die Dinge, die wir im Leben bekommen, etwas von Gott bekommen, wenn wir dann so leben wie der Mann, dann werden wir schnell auch erkalten in unserem Glauben, weil wir das, was wir bekommen haben, nicht mehr wertschätzen, sondern nur nach vorne schauen und erwarten, dass Gott immer neue Sachen uns schenkt, die unsere Freude am Gang halten. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte. Deshalb wollen wir uns heute Abend mit diesem Vater beschäftigen und vor allem mit diesem Vater, dem Geber aller guten Gaben, der uns alles Gute schenkt. Die Bibel ruft uns ganz bewusst auf mit einem Befehl, den sie uns gibt, den wir gehorsam umsetzen sollen. Und wir haben gestern Abend gelernt, was gehorsam bedeutet. Es ist die Einladung Gottes, all das zu genießen, was er für uns hat. Das ist gehorsam. All das zu genießen, was er für uns hat. Und er sagt, Psalm 103, Vers 2, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also leb anders wie der Typ auf der Straße, der vergisst, was er Gutes bekommen hat und jetzt griesgrämig ist, weil er diese Woche noch nicht bekommen hat, was er vielleicht erwartet hätte an Gutem. Nein, umgekehrt. Dieser Psalm sagt etwas ganz Interessantes. Und ich will es mal so zusammenfassen. Aktiver Dank, dieses Erinnern, was ich Gutes bekommen habe und das aktiv in Dank umsetzen gegenüber Gott, dem guten Geber aller Gaben. Aktiver Dank facht das Feuer des Glaubens an. Warum? Weil es in der Erinnerung Hoffnung und Freude zugleich weckt. Aktiver Dank weckt das Feuer des Glaubens an, weil es in der Erinnerung Freude und Hoffnung zugleich weckt. Ein Doppeltes schafft aktiver Dank in der Erinnerung. Freude und Hoffnung. Freude für das Empfangene und gleichzeitig Hoffnung, dass da noch mehr ist. Also Dank schaut immer zurück und erfreut sich an dem, was ich bekommen habe. Und gleichzeitig weckt diese Freude die Hoffnung, dass da noch mehr ist. Und wenn wir aktiv dankbar sind gegenüber Gott, in der Beziehung zu ihm, dann wird durch diesen aktiven Dank unser Glaube immer wieder neu angefeuert. Mit zwei Dingen, mit Freude und mit Hoffnung. Mit Freude und mit Hoffnung. Und wenn das in deinem Leben ist, wenn das in unserem Leben ist, brauchen wir uns keine Sorgen machen, dass wir kein Feuer hätten für ihn. Wenn das da ist. Deshalb Psalm 50, 23 sagt, wer Dank opfert, der preist mich. Bis hierhin können wir noch. Jetzt kommt aber der Hammer. Dann sagt er, und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Wo ist der Weg? Im Dank. Der Weg, wo er das Heil Gottes sieht, ist in dem, dass er Dank opfert. Da ist der Weg des Heils. Warum? Und das ist wichtig. Aktiver Dank feuert den Glauben an, weil es Beziehung zum lebendigen Gott schafft. Ich ihm dort begegne als dem Geber aller guten Gaben. Da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Also, wer Dank opfert, schafft sich diesen Weg, weil Dank immer Beziehung schafft. Oder? Wer Kinder hat, weiß das. Wenn er Kindern etwas Gutes tut und wenn er das zurückbekommt, ich nenne es mal Undank. Jetzt habt ihr das schon mal erlebt mit euren Kindern? Dann sind meine nicht die einzigsten, die undankbar wirken zumindest. Für das, was man ihnen versucht hat, an Gutes zu geben, das tut unheimlich weh und schafft auch eine gewisse Distanz. Und natürlich tut es weh mir, aber das Kind verliert auch. Weil wenn es dankbar wäre, wäre da der Weg zum Heil. Also in meinem Fall vielleicht eine dicke Umarmung vom Papa oder ein fröhliches Lächeln vom Papa oder von der Mama. Und das verliert es am Ende, weil der Dank nicht da ist. So, und jetzt meine Umarmung kann man auch mal verlieren, hat man nicht so viel verloren. Mein Lächeln, auf das kann man auch mal verzichten, hat man nicht so viel davon. Aber wenn das Gleiche bei Gott passiert, Versteht ihr, wir kriegen manchmal was von Gott. Und wenn wir undankbar sind, dann verlieren wir eigentlich das Größte von Gott. Wir kriegen zwar, was wir wollen, danken ihm aber nicht und verlieren sein Lächeln und seine Umarmung. So, da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Also da wird es noch mehr geben, wie nur das, was ich wollte. Da wird es auch was von Gott geben. Und viele kommen zu diesem Erlebnis nicht, dass sie eigentlich erfüllen würde, viel mehr als das, was sie bekommen haben. Und deshalb flacht bei vielen der Glaube ab, weil sie nicht danken. Weil sie nicht danken, ganz bewusst und aktiv und lauthals und lautstark und wortgewandt. Das ist der Punkt. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Von wem? Von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechselsschatten. Gott ist der, der das uns gibt. Er ist der gute Vater, der gerne seinen Kindern gibt. Und wenn wir das tun, dankbar werden gegenüber diesem Vater, dann wird in uns der Glaube ganz neu angefacht. Für was sollen wir denn dankbar sein, diesem Vater? Was sind denn Dinge, die das schaffen könnten? Ich habe mal 3 Punkte. Das erste, das tägliche Leben und die Versorgung. Das tägliche Leben und die Versorgung. Für was soll ich dankbar sein? Für mein tägliches Leben und für die Versorgung. Ich weiß nicht, ob ihr die alte Lutherbibel kennt, welche Bibelverse ihr auswendig gelernt habt. In der alten Lutherbibel, da heißt es im Jakobusbrief, Kapitel 4, 13 bis 15, da heißt es, ihr aber sollt sagen, so Gott will und wir leben, werden wir dies und jenes tun. Kennt ihr das auch so? So Gott will und wir leben, werden wir dies und jenes tun. So, habt ihr gut auswendig gelernt? Ist aber falsch. Das steht nicht da. Also in der Lutherbibel vielleicht schon. In der neuen Lutherbibel übrigens nicht mehr. Gut so. In dem, wie es Jakobus geschrieben hat, steht so da, wie die Elberfelder übersetzt, so Gott will, werden wir leben und dies und jenes tun. Warum? Es ist nicht so, dass, okay, wenn Gott will und ich dann noch mein Leben dazugebe, dann wird es irgendwie gut werden. Nein, nein, so Gott will, werde ich leben und dies und jenes tun, weil Gott der Geber meines Lebens ist. Nicht nur meines Lebens, das vor knapp 51 Jahren angefangen hat. Nicht nur der Geber dieses Lebens, sondern der Geber des Lebens heute. Heute Morgen. Gestern Abend hatte ich einen ganz krassen Gedanken. Ob er gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Ich bin halt ein Mann und bin wehleidig und habe Halsweh. Ein bisschen. Und ich fahre nach Hause. Und während wir nach Hause fahren, kriege ich wie so einen Krampf hinten in der Wade. Und dann komme ich zu Hause an und denke, oh, das ist ja komisch, dieser Krampf. Denke ich, oh, vielleicht habe ich eine Thrombose. So eine Tiefenvenenthrombose. Und dann gehe ich ins Bett und denke, oh, wenn ich die Thrombose habe, dann löst sich jetzt was und dann schlafe ich ein und wache nie wieder auf. Dann sterbe ich heute Nacht. Das war mein Gedanke gestern Abend. Wirklich. Und dann habe ich gedacht im nächsten Augenblick, okay, ich habe gedankt Gott für mein Leben, ich habe abgeschlossen, gestern Abend, wirklich, kein Spaß, ich habe gestern Abend abgeschlossen, habe Gott gedankt für mein Leben und habe gesagt, ja, wenn ich heute Nacht sterbe, mein Leben war genial. Also super, ich freue mich, hammermäßig, Gott, danke für mein Leben. Und dann habe ich dazu gesagt, und wenn ich morgen früh noch aufwachen darf, wäre mir schon auch recht. Und am Morgen bin ich aufgewacht und ich habe gedankt für mein Leben. Versteht ihr? Das ist vielleicht ein ganz krasser Gedanke. Und das ist witzig, dass ich das heute sagen kann, weil ich gestern Abend, ich mache das nicht oft, also ich hatte das eigentlich noch nie. Aber gestern Abend hatte ich das. Ich weiß gar nicht, woher ich das weiß mit diesen komischen Thrombosen. Irgendwo habe ich es mal gelesen und auf einmal war dieser Gedanke da, diese Sorge. Aber da ist schon wieder eingefallen, was ich mal gelernt habe, dass der gläubige Jude genauso gebetet hat. Für den gläubigen Juden war es so, dass der Schlaf war wie der Tod. Und er jeden Morgen wieder neu vom Tod auferstanden ist und dass Gott wieder neu ihm Leben gegeben hat. Deshalb haben die frommen Juden oft gebetet, morgens gedankt für ihr Leben, dass sie Leben haben. Im Alten Testament, der David, der denkt in dem Psalm 139 über Gottes geniale Werke nach, vor allem in der Geschichte und in den anderen Dingen drumherum. Und dann mitten hinein sagt er mal diesen Satz: Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Der dankt Gott für sein Leben. Ich danke dir, Gott, dass du mich wunderbar gemacht hast. Ich danke dir für mein Leben. Ich glaube, und es ist wirklich eine Überzeugung von mir, wer anfängt, Gott dafür zu danken, dass er lebt, heute, morgens, der legt eine ganz wichtige Grundlage, mit sich selber eins zu sein. Also wer schon morgens in den Spiegel guckt und nicht danken kann, dass er lebt, der wird nicht im Gleichgewicht durch diesen Tag gehen. Das macht einen großen Unterschied aus für deinen Alltag, wenn ich morgens aufwache und mich selber vielleicht nicht leiden kann, in den Spiegel schaue, mein Leben, meine Figur, meine Falten, meine Frisur und denke, ah, wer ist das denn? War auch schon mal anders. Und so aus dem Bad rauslaufe, dann ist dieses innere Nicht-Eins-Sein mit mir selber, das werden Menschen zu spüren bekommen. Oder der Hund. Oder meine Frau. Sie motzt mich nicht an. Dieses innere Nicht-Eins-Seins mit sich selber. Oder ich gehe morgens ins Bad, sehe mich so, wie ich bin, meine nicht mehr so ganz inne Figur, meine Mehrfalten, meine Frisur oder nicht mehr so Frisur und kann trotzdem danken Gott, dass ich wunderbar gemacht bin. Dann werde ich anders aus diesem Bad rauslaufen, weil ich danke für mein Leben Gott. Also für das tägliche Leben und die Versorgung zu danken, dass Gott mir Leben schenkt und mich jeden Tag versorgt. Gott zu danken für die Versorgung. Wir beten das im Vater unser. Ich habe euch das gestern Abend gesagt. Gib uns heute unser tägliches Brot. Das heißt, das Vaterunser ist ein Gebet, das wir im Alltag beten sollten. Nicht nur sonntags oder einmal im Monat, wenn es Abendmahl gibt, sondern jeden Tag, so oft wir beten. Gib uns heute unser tägliches Brot. So oft beten wir, dein Reich komme. So oft sagen wir, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das sagen wir uns zu und das beten wir zu Gott. Gib uns heute unser tägliches Brot. Das ist eine Bitte, noch gar kein Dank. Jetzt rede ich aber über den Dank. Martin Luther hat in seiner Erklärung zum Vater unser das schön ausgedrückt. Weil die Frage ist ja natürlich, hey, warum soll ich denn um Brot bitten, wenn Leute um mich herum gar nicht für Brot bitten und trotzdem essen? Warum soll ich das tun? Also andere bitten weder drum noch danken sie, wenn sie es haben und essen trotzdem jeden Tag. Warum soll ich das dann machen? Für Brot bitten ist doch immer da. So, dann hat Martin Luther das auch schon gecheckt und hat gesagt, Gott gibt das tägliche Brot auch ohne unsere Bitte. Allen bösen Menschen. Aber wir bitten in diesem Gebet, dass er es uns erkennen lasse und wir mit Danksagung empfangen unser tägliches Brot. Also wir bitten, damit wir die Connection weitermachen, dass das, was wir haben, von dem kommt, der Geber aller guten Gaben ist, nämlich Gott. Dass wir am Ende das Brot, wenn wir es essen, mit Danksagung essen, gegenüber dem, der es gegeben hat, nämlich Gott. Versteht ihr? Deshalb ist es manchmal ganz gut, man fängt sein Gebetsleben nicht mit Dank an, sondern mit Bitte. Um dann die Dinge zu bekommen und dann die Dinge, die man bekommen hat, im Dank zu verbinden mit dem, der sie gegeben hat. Und es ist nicht nur das tägliche Brot, sagt Martin Luther. Nein, was ist denn dieses tägliche Brot? Er sagt alles, was Not tut für Leib und Leben. Wie Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromme Eheleute, also Partner, fromme Kinder, fromme Gehilfen, fromme und treue Oberherren, gute Regierung, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen. Also alles für das tägliche Leben, was wir brauchen. Gott schenkt das uns. Ich habe es mal versucht, so zu formulieren. Glaube, Leben mit mehr Feuer fängt beim Tischgebet an. Glaube, Leben mit mehr Feuer fängt beim Tischgebet an. Ganz profan, ganz klein, aber macht einen großen Unterschied. Leidenschaftlicher Glaube zeigt sich in der aktiven Dankbarkeit für alles Gut, für alle guten Dinge des täglichen Lebens. Für alle guten Dinge des täglichen Lebens. Also wenn wir da anfangen, dann haben wir schon einen großen Grundstock gelegt. Für diese Dinge dankbar zu sein gegenüber Gott. Und das wird unseren Glauben anfachen. Aber nicht nur das. Ich will noch ein zweites sagen. Das tägliche Leben und die Versorgung. Das zweite, die tägliche Liebe und die Versöhnung. Der Paulus, der sagt mal in Römer 8, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Der gute Geber aller guten Gaben, der Vater, der den Sohn dahingegeben hat, wie sollte er uns nicht mit ihm alles schenken? Also es gibt nicht mehr wie Jesus vom Vater. Aber in Jesus gibt es viel mehr als nur Jesus. Mit Jesus kommt viel mehr mit. Und Paulus sagt, wenn Gott bereit war, euch so große Dinge zu schenken, wie viel mehr wird er euch nicht alle anderen kleinen Dinge des Lebens schenken, die er euch verheißen hat? Gott hat noch viel größere Geschenke für uns. Und die Geschenke, die er noch für uns hat, die Gaben, die werden garantiert durch seine Liebe, die er zu uns hat. Und die hat er bewiesen in Jesus Christus. Also der auch seinen eingeborenen Sohn für uns gegeben hat. Wie viel mehr wird uns nicht alles andere schenken? Die Garantie, dass er uns noch alles andere schenkt, ist in der Liebe, die er zu uns hat. Und die hat er bewiesen in Jesus Christus. Und dann ist die Frage, wie groß ist denn die Dimension der Liebe Gottes für seine Kinder? Also wie sehr liebt er sie denn, dich und mich, seine Kinder? Wie groß ist denn die Dimension der Liebe Gottes? Und Paulus verrät uns das im Römerbrief. Die Dimension der Liebe Gottes, laut Paulus, in Römer 5, Vers 8, ich zitiere euch den Vers gleich, der zeigt sich in zwei Dingen. Der zeigt sich zum einen im Grad des Opfers, das er für uns bezahlt hat, um uns von der Strafe der Sünde zu befreien. Das ist das eine. Also Gott, der hat für uns bezahlt am Kreuz auf Golgatha. Was hat es ihn gekostet? 5 Euro? 50 Euro? 500 Euro? 5.000 Euro? 50.000, 500.000, 5 Millionen Euro? Seinen eingeborenen Sohn hat es ihn gekostet. Das ist schon mal krass. Also, wenn ich einen Brief abschicken will und mir fehlt die Briefmarke und ich komme zum Joe und sage, Joe, hey, hast du eine zufällige Briefmarke? Könntest du mir nicht borgen? Borgen heißt schenken. Könntest du mir eine Briefmarke borgen? Sag Joe, ich muss mal gucken, hier 85 Cent, da hast du eine. Jawohl, was sage ich zum Joe? Danke. Okay, sag danke. Und das war's. Also das Danke schließt den Deal ab. Er kann jetzt nicht erwarten, dass ich mein Leben lang dankbar bin, weil er mir eine Briefmarke geschenkt hat. Ja? Das war ein Danke, damit ist fertig. Wenn du mal eine brauchst, kommst, kriegst du auch wieder eine, aber nicht mehr. So, ich bin ihm dankbar, aber natürlich jetzt nicht mein Leben lang mit allem, was ich habe, nur weil er mir das kleine Ding geschenkt hat. So, das ist der Grad der Liebe. Der zeigt sich, nett, danke. Aber seinen eingeborenen Sohn zu geben, ist eine andere Dimension der Liebe für dich und für mich. Aber das ist erst der erste Teil. Der zweite Teil ist, was Paulus sagt, der Grad der Unverdientheit, die wir zu dem Zeitpunkt besaßen, als er das für uns getan hat. Also Paulus sagt, um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir schon EC-Mitglieder waren, 5 Jahre in der Gemeinde dabei, die schlimmsten Sünden abgelegt, treu mitgearbeitet, den Zehnten gespendet haben, dann ist es für uns wirksam geworden, als wir es verdient hatten, oder? Nee. Als wir noch Sünder waren. Die Liebe Gottes zu dir und zu mir zeigt sich darin, was hat er für uns gegeben, seinen eingeborenen Sohn? Wann hat er es für uns gegeben? Was war der Grad der Verdientheit zu dem Zeitpunkt, als wir es bekommen haben? Lass mich das kurz illustrieren. Fiktive Geschichte. Stellt euch vor, mein Nachbar hat eine Tochter und die ist todkrank. Fiktive Geschichte. Und der Arzt hat gesagt, ja, ihre Tochter wird sterben, tut mir sehr leid. Mein Nachbar bricht in Tränen aus, komplett verzweifelt. Und der Arzt, nach ein paar Untersuchungen hin und her, holt diesen Nachbarn wieder zu sich. Und dann sagt er ihm, hey, wir haben noch eine Möglichkeit gefunden, ihre Tochter zu retten. Oh, sagt mein Nachbar, wie genial, wie was ist die Möglichkeit? Ja, sagt der Arzt, wir müssen eine Organspende machen, aber es gibt nur 2 mögliche Spender auf der ganzen Welt. Ich sagte, wo finde ich die, wie läuft das? Ja, sagt er, ich habe schon in der Datenbank nachgeschaut, der eine ist ein 86-jähriger Australier, würde ich Ihnen nicht empfehlen. Das andere ist die Tochter Ihres Nachbarn, meine Tochter. Fiktive Geschichte, nicht nachher kommen, was ist mit der Tochter passiert, nix. Fiktive Geschichte, meine Tochter. Mein Nachbar fährt nach Hause und das Nächste, was er tut, ist an meiner Tür stehen und klingeln. Ich mache auf und sage, hey Nachbar, wie geht's dir? Oh, sagt der Ede, ich muss dir erzählen, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Sag ich, ja, was ist die gute? Du, ich habe doch erzählt, meine Tochter ist todkrank. Der Arzt hat gesagt, es gibt Hoffnung, sie kann gerettet werden. Oh, sage ich, ja, super Nachricht, wir haben im Hauskreis für dich gebetet, das ist ja richtig genial. Jetzt, was ist die schlechte? Ja, sie braucht eine ganz schwierige OP und nur deine Tochter kann ein Organ spenden. Ja, sage ich, ist schon jetzt krass, aber so schlecht ist ja das nicht. Vielleicht kann sie das Organ spenden, ist ja dann möglich, vielleicht geht es. Kann mit einer Niere leben oder sonst irgendwas, aber was ist da so schlecht dran? Ja, der Arzt hat gesagt, dass der das Organ spendet, bei der OP zu 99,999% sterben wird. Aber Ede, du kannst mir doch helfen, oder? Du hast doch 4 Kinder, 1 mehr oder weniger. Wenn es dann stirbt, ist doch nicht so schlimm. Oh, sag ich. Was würde denn ihr sagen? Kannst du Hase geben? Ich würde vielleicht noch sagen, du, ich kann bei der Beerdigung deiner Tochter predigen. So, jetzt stellt euch aber vor, wir spulen zurück. Dieser Nachbar war der allerbeste Nachbar, den man sich vorstellen kann. Als wir vor 20 Jahren dahin gekommen sind, unser Häuschen gebaut haben, war der jeden Samstag auf der Baustelle, hat geholfen. Der hat uns 100.000 Euro als zinsloses Darlehen geliehen und hat uns dann nach 3 Jahren 80.000 davon geschenkt. Immer samstags hat er unser Auto geputzt, hat mit unseren Kindern hinten Fußball gespielt, hat uns zu jeder Party eingeladen zum Grillen, mit meiner Frau unterwegs gewesen, immer da gewesen zum Helfen, die letzten 20 Jahre. Der absolut beste Nachbar, den man sich vorstellen kann und dem schulden wir so viel für das Gute, das er uns getan hat. Und jetzt steht er vor der Tür und klingelt und sagt, Ede, kannst du mir helfen? Jetzt mache ich das ein bisschen kürzer. Dann würde man vielleicht noch sagen, okay, wir schulden dir so brutal viel. Wir sind dir so krass dankbar. Du bist ein so toller Typ. Du hast so viel für uns getan. Das schulden wir dir. Wir machen's. Wahrscheinlich nicht, aber noch eher. Habt ihr's? So, jetzt stellt euch das vor. Spulen zurück. Der Nachbar war der allergrößte Arsch die letzten 20 Jahre. Als wir damals angefangen haben zu bauen, was wir tagsüber aus der Baugrube ausgehoben haben, hat er nachts wieder reingeworfen. Als er rausgekriegt hat, dass unser Balkon 5 mm über der Baugrenze drüber war, hat er einen Baustopp eingelegt beim Bürgermeisteramt. 7 oder 8 Monate ist unser Haus stehen geblieben, bis wir das Ding irgendwie runtergekriegt haben. Wenn unsere Kinder im Garten gespielt haben und der Ball rübergegangen ist, ihren Garten ist er rausgekommen mit dem Küchenmesser, hat es demonstrativ den Ball abgestochen mit seinem Messer. Er hat unser Auto zerkratzt, meiner Frau den Mittelfinger gezeigt. Alles hat er gemacht, die letzten 20 Jahre. Der allerschlimmste Nachbar, den man sich vorstellen kann. Und jetzt steht er vor der Tür und klingelt. Was würdet ihr machen? Ich würde nicht mal aufmachen. Ich würde so tun, als ob ich nicht da wäre. Und jetzt sagt Paulus genau das. Er sagt, Gott, der Vater, war bereit, seinen eingeborenen Sohn zu geben, diese große Liebe für uns zu tun. Wann? Als wir der allerletzte Nachbar waren, die Gott den Rücken gekehrt haben, sein Auto zerkratzt, wir haben Gott den Mittelfinger gezeigt, weil uns seine Gebote wurscht egal waren. Vielleicht nicht alle, aber manche, die wir halt eben so leben wollten, wie wir wollten. Und wir haben das durchgesetzt, Gott war uns so oft so egal. Und obwohl das so war, hat er seinen Sohn für uns gegeben, als wir noch Sünder waren. So sehr liebt uns Gott. Das ist die Dimension der Liebe Gottes für den Sünder. Für dich und für mich. Und wenn er uns so sehr liebt, wie viel mehr wird er uns mit ihm nicht alles andere schenken für diese Liebe. Für diese Liebe. Wir waren diese Rebellischen. Und dieses Liebesangebot, das er für uns hat, das gilt jeden Tag neu. Gott hat seinen einzigen Sohn gegeben, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist seine Liebe. Und diese Liebe, diese Barmherzigkeit, diese Gnade, diese Zuneigung des Vaters zu uns, die, sagt Klagelieder 3, ist jeden Morgen neu. Für uns, für seine Kinder. Diese tägliche Vergebung durch das Erlösungswerk Christi, dass ich nicht Gottes fern bleiben muss, sondern Gottes Treue erleben kann. Nicht in der Hölle zu landen, sondern den Himmel zu genießen für alle Ewigkeit. Das ist ein Geschenk dieser Versöhnung für uns. Spurgeon, dieser alte Prediger aus England, der hat einmal gesagt, alles mehr als Hölle ist Gnade. Das ist eine krasse Aussage. Und diese Gnade kommt allein aus der Liebe Gottes. Und ich füge mal noch hinzu, wenn er uns nichts mehr schenken würde ab heute, wenn wir nichts mehr von ihm kriegen würden ab heute, nichts mehr Gutes, nichts mehr Familie, nichts mehr Auto, Beruf, alles geht den Bach runter, schenkt uns nichts mehr Gutes ab heute. Aber schenkt uns in Jesus Christus die Ewigkeit. Dann hätten wir trotzdem noch 10.000 Gründe zu danken. Versteht ihr? Ich will es in mein Herz einbrennen lassen, dass ich ihm nicht nur lerne zu danken für das, was ich kriege jeden Tag, und es ist gut. Aber selbst wenn er mir nichts mehr geben würde, dann weiß ich, mein Erlöser lebt. Und aus der Asche werde ich auferstehen und ewiges Leben haben. Und dafür will ich danken. Für seine Liebe und die Versöhnung, die ich mit ihm habe. Und wenn er mir nichts mehr schenken würde, dann würde ich ihm trotzdem danken. 10.000 Gründe. Ich will noch ein drittes und ein letztes nennen, warum Dankbarkeit so wichtig ist. Für Gottes tägliche Leitung und Vorhersehung. Für das tägliche Leben und die Versorgung. Für die tägliche Liebe und die Versöhnung und für die tägliche Leitung und Vorhersehung. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken müssen. Gott gibt nur gute Dinge. Und im Leben derer, die er liebt, seinen Kindern, müssen alle Dinge zum Guten mitwirken, weil er nur gute Dinge im Leben seiner Kinder bewirkt. Habt ihr das gehört? Viele können das nicht hören. Natürlich, weil, und mir geht es genauso, ich habe meinen Vater verloren, zwei meiner Geschwister verloren durch tragische Dinge. Ich habe manches im Leben einstecken müssen, von denen ich nicht denke, dass sie gut waren. Der Vers sagt auch nicht, dass alle Dinge gut sind in unserem Leben und dass Gott garantiert, dass alle Dinge, die dir passieren, immer gut sind. Das sagt der Vers nicht. Er sagt nur, dass alle Dinge, die dir passieren, zum Guten mitwirken müssen. Und wenn alle Dinge zum Guten mitwirken müssen, können wir auch alle Zeit dankbar sein. Oder ich sage es nochmal umgekehrt, wenn wir noch nicht alle Zeit dankbar sein können für alles im Leben, dann haben wir noch nicht kapiert, dass alle Dinge zum Guten mitwirken müssen. Daran müssten wir arbeiten. Warum? Wenn wir das nicht tun, dann fangen wir an, innerlich gegen Gott zu rebellieren, zu verbittern, innerlich. Nicht nur gegen andere Menschen oder gegen das Leben. Wenn wir hinter dem Leben Gott sehen, dann verbittern wir gegenüber dem, der hinter dem Leben steht, nämlich Gott. Und ich kenne viele verbitterte Christen. Weil Gott ihr Leben nicht so gelenkt und geleitet hat, wie sie es sich vorgestellt haben. Viele Menschen können und wollen Gott nicht oder nicht mehr danken, weil sie viel Schweres im Leben erfahren haben. Verletzungen, Verluste, Versagen. Und jetzt kommt auch noch die Aufforderung dazu, zu danken. Und das sehen sie als Hohn an oder erklären es für unmöglich. Das sagen mir Menschen immer wieder. Aber wisst ihr, gerade der Dank, auch in schweren Zeiten des Lebens, für die herausfordernden Dinge, ist der greifbarste Ausdruck des Glaubens. Dass Gott alle Dinge zum Guten mitwirken lässt. Zum Guten. Deshalb für alles danken. Auch für die bösen Dinge. Ja, auch für die bösen Dinge. Nicht das Böse gut zu heißen und trotzdem dafür zu danken. Nicht das Böse gut heißen. Josef ist das beste Beispiel, er kennt das Alte Testament zu seinen Brüdern. Ihr habt es böse gemeint. Josef nennt Böses böse, Gott aber hat es zum Guten gewandt. Damit ihr seht, was heute da ist, nämlich ein gewisses Resultat. Das Labyrinth des Lebens ist manchmal komplex und schwierig. Und das zu verstehen ist nicht einfach. Und ich rede mit vielen Menschen in der Seelsorge, in Gesprächen, die mir ihr Leid klagen, ihre Verbitterung klagen über das, wie Gott in ihrem Leben gewirkt oder eben auch nicht gewirkt hat, wie sie es vorgestellt haben. Und ich stehe manchmal daneben und denke, warum? Ich habe keine Ahnung, warum? Warum macht das bei dem einen so und bei dem anderen so? Warum sind bei dem einen die Kinder alle happy und gesund und bei dem anderen irgendwelche Krankheiten, irgendwelche Einschränkungen, irgendwelche Konflikte? Bei dem einen läuft es so, bei dem anderen so. Ich weiß es nicht, warum, ganz oft. Aber ich will lernen zu vertrauen, dass der dahinter steht, gut ist und dass alle Dinge zum Guten mitwirken. Jakobus, der schreibt mal im Jakobus Kapitel 5, Vers 4, wer leidet, der bete. Wer guten Mutes ist, der singe. Also erste wichtige Sache, Gott erwartet nicht von jedem die gleiche Gemütsreaktion auf die Situationen des Lebens. Wenn jemand leidet, muss er nicht Lob singen, als ob nichts geschehen wäre. Er darf beten. Und beten heißt wahrscheinlich vielleicht klagen, mit Gott ins Gespräch gehen. Warum, mein Gott, wie lange, mein Gott, willst du mich noch verlassen? Meiner nicht gedenken, Psalm 10. Warum? Der darf beten. Und der, der guten Mutes ist, der darf Lob singen. Das darf ja auch sein. Aber wisst ihr, jetzt gibt es eine ganz interessante Geschichte im Neuen Testament. Paulus in der Apostelgeschichte, Kapitel, ich glaube es ist 16, ist in Philippi. Und dort in Philippi predigt er das Evangelium. Und weil er das Evangelium predigt, wird er geschnappt mit seinem Kumpel Silas. Dann werden ihnen die Kleider vom Leib gerissen, dann werden sie ausgepeitscht. Ausgepeitscht, habt ihr das? Da reißt man ihnen die Haut vom Leib, die bluten, die sind fertig. Dann gibt man ihre Klamotten wieder zurück, die tun sie sich anziehen, das klebt alles so hin, auf ihre Wunden, auf ihr Blut. Und dann werden sie ins Gefängnis in Philippi geworfen, in die innerste Zelle, in den Stock. Da ist kein Licht, da ist feucht, da ist dunkel. Die beiden wurden psychisch und physisch fertig gemacht bis zum geht nicht mehr und jetzt hocken sie da. Nur weil sie für Gott unterwegs waren. Und dann heißt es da im Apostel 16, 25, es war gegen Mitternacht, als Paulus und Silas beteten und Gott mit Lobliedern priesen. Ich habe mich schon oft gefragt, in Apostel 16, 25, bei diesem und Gott mit Lobliedern priesen, wie lange hat das und wohl gedauert? Wir wissen es nicht ganz genau. Wir sehen nur, sie haben gebetet und dann Loblieder gesungen. Ich sehe diese Parallelität zu Jakobus. Er sagt, wenn ihr leidet, dann betet. Und wenn ihr guten Mutes seid, dann Lob singt. Und meine Schätzung ist, dass die beiden angefangen haben zu beten, vor Gott zu kommen. Was ist hier los, Gott? Warum ist das jetzt? Warum müssen wir leiden? Warum wurden wir ausgepeitscht? Warum tut es so weh? Warum konnte es nicht besser laufen hier in Philippi? Warum? Warum? Und während sie beten, begegnet ihnen Gott. Der muss ihnen nicht mal sagen, warum. Aber irgendwie schafft er es, in ihren Kopf hineinzubringen. Ihr müsst nicht wissen, warum. Was ihr wissen müsst, ist, dass alle Dinge zum Guten mitwirken. Und in irgendeiner Weise kommen die beiden dazu, dass sie aus dem heraus, dass Gott zutrauen, dass er selbst die Dinge benutzen kann, um irgendwas Gutes zu machen, von dem sie noch keine Ahnung haben. Und aus diesem heraus werden sie wieder, kommen sie zu gutem Mut und fangen an zu singen. Und als sie anfangen zu singen, ihr kennt diese Geschichte, kommt dieses Erdbeben, diese Türen fliegen auf. Und dann kommt der Kerkermeister und dann kommt dieser Kerkermeister zum Glauben. Und nicht nur dieser Kerkermeister kommt zum Glauben, sondern seine ganze Familie kommt zum Glauben. Und dann entsteht in Philippi eine Gemeinde. Eine kleine Gemeinde. Aber eine leidenschaftliche Gemeinde, die Paulus auf allen seinen Missionsreisen unterstützt, finanziell im Gebet, dass die Gemeinde ist, seine Vorzeigegemeinde wird, die ihn nicht nur einmal unterstützt, sondern mehrmals unterstützt. Das ist die Gemeinde. Und Paulus weiß danach, okay, darum ist das geschehen, weil Gott selbst diese brutalen Dinge, die uns zugestoßen sind, gebraucht, damit am Ende was Größeres rauskommt. Und deshalb können wir selbst im Gefängnis Lob singen. Danken. Wisst ihr, das ist so ein wichtiger Schritt in unserem Leben, der, wenn man den nicht schafft, vom Beten ins Lob singen zu kommen, auch in den Wegführungen Gottes, man anfängt, gegen Gott zu rebellieren. Schleichend, innerlich. Und ich werde am Donnerstagabend darüber sprechen, was dann passiert mit der Fülle des Geistes in unserem Leben. Aber ich möchte diesen Gedanken noch zu Ende bringen. Wer weiß, Gott weiß es. Und darum will ich ihm dafür danken, dass alle Dinge zum Besten mitwirken müssen. Ihr kennt vielleicht diese alte Geschichte. Ich habe sie etwas verändert. Da ist ein alter Mann, der lebt zusammen mit seinem einzigen Sohn auf einem kleinen Bauernhof. Sie besaßen nur ein Pferd, mit dem sie die Felder bestellen konnten und kamen gerade so über die Runden. Eines Tages lief das Pferd davon. Die Leute im Dorf kamen zu dem alten Mann und riefen, oh, was für ein schreckliches Unglück. Der alte Mann erwiderte aber mit ruhiger Stimme, wer weiß schon, wozu es gut ist. Gott weiß es, deshalb will ich ihm dafür danken. Eine Woche später kam das Pferd zurück und führte eine ganze Herde wunderschöner Wildpferde mit auf die Koppel. Wieder kamen die Leute aus dem Dorf und sagten zu dem alten Mann, was für ein unglaubliches Glück. Doch der alte Mann erwiderte, wer weiß es schon, wozu es gut ist. Gott weiß es und darum will ich ihm dafür danken. In der nächsten Woche macht sich sein Sohn daran, eines der wilden Pferde einzureiten. Aber er wird abgeworfen und bricht sich ganz ungeschickt das Becken und muss über Wochen liegen. Nun musste der alte Mann die Feldarbeit alleine bewältigen und die Leute aus dem Dorf kamen zu ihm und sagen, oh alter Mann, was für ein schlimmes Unglück. Und auch hier wieder erwiderte der alte Mann, wer weiß es schon, wozu es gut ist. Gott weiß es und darum will ich ihm danken dafür. Ein paar Tage später brach ein Krieg mit dem Nachbarland aus. Die Soldaten der Armee kamen in das Dorf, um alle kriegsfähigen jungen Männer einzuziehen. Die jungen Männer mussten an die Front und viele von ihnen starben. Der Sohn des alten Mannes aber konnte mit dem gebrochenen Becken zu Hause bleiben und lebte. Wer weiß, wozu es gut ist. Wisst ihr, unser Leben ist so komplex. Und wir denken manchmal, wir haben den Plan. Unser Leben sind so viele große und kleine Zahnrädchen und wir denken immer, wir wüssten, wie alles laufen müsste. Aber es gibt noch so viele Zahnräder mehr in unserem Leben. Und es gibt nur einen, der weiß, wie alle laufen müssen, damit es am Ende richtig rumläuft. Und das ist Gott. Der weiß es. Und dazu lernen, ihm zu danken in diesen Dingen, das schafft neue Fülle des Geistes Gottes in unserem Leben. So. In der aktiven Dankbarkeit gegenüber dem Vater gewinne ich das rechte Verhältnis zu meiner Vergangenheit. Nur in der aktiven Dankbarkeit gegenüber dem Vater gewinne ich das rechte Verhältnis zu meiner Vergangenheit. Diese wird dabei fruchtbar aufgearbeitet, um meine Gegenwart besser zu genießen und meine Zukunft freier gestalten zu können. Ich habe das bei so vielen Menschen erlebt, die irgendwann mal stecken geblieben sind in ihrem Glaubensleben. Weil eine Sache in ihrem Leben da war, wo sie Gott nicht dafür danken konnten, es nicht einsehen konnten, das Danken an Gott zurückzugeben. Und es ist wie so ein ganz tiefer Graben, der einfach, da hört Vertrauen auf. Weil ich aufhöre, Gott zu vertrauen, dass selbst dieses Ding mitwirken muss zum Guten. Wenn ich nicht dafür danken kann, dann habe ich es noch nicht geschafft. Ich weiß, dass es krass schwer ist in vielen Momenten und ich will in vieler Menschenhaut nicht stecken. Wirklich nicht. Und ich bin dankbar, dass ich nicht durch manche Dinge durch muss, wo andere durch müssen. Ich weiß nur, wenn du das nicht schaffst, dann wird der Graben zwischen dir und Gott immer tiefer. Und dann braucht man sich nicht wundern, warum Glaube nachlässt, weniger wird und kaum mehr Leidenschaft entwickelt. Dort, wo man durchdringt zum Danken, dort passiert das. Und deshalb ist es so wichtig, und lasst mich damit schließen, dass wir Gott aktiv danken, diesem guten Vater im Himmel, für alle guten Gaben. Das tägliche Leben und die Versorgung, diese Liebe, die tägliche Liebe und die Versöhnung, diese tägliche Leitung und die Vorhersehung, die er für mein Leben hat, dass die Dinge, die er uns schenkt, gut sind. Und dafür aktiv zu danken, aktiv Danke zu sagen, wirklich zu sagen, Gutes wird perfekt, wenn es gelobt ist. Auch in der Beziehung zu Gott. Was die schwäbische Hausfrau weiß, steht schon lange in der Bibel. Wenn das Essen gut war, dann wird's perfekt, wenn du es lobst. Und dann darfst du auch nochmal nachschöpfen. Also gewöhn dir das an. Wenn du Mittag isst und deine Frau hat es gekocht, dann mach doch einfach, Schatz, so lecker. Meine Kinder lachen mich schon immer aus. Meine Studenten auch, interessiert mich nicht. Ich will einfach loben, mit Worten loben, Dinge aussprechen, sagen, weil das Gute perfekt ist, wenn man den Dank ausspricht. Versteht ihr? Vollkommenheit des Genusses zeigt sich im Lob und in der Dankbarkeit. Und die Vollkommenheit eines guten Lebens ist nicht Arroganz, sondern Anbetung. Die Vollkommenheit eines guten Lebens ist nicht Arroganz. Guck mal, mein Mercedes, oh, mein Häusle, mein Sach. Nein, 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 das ist Anbetung. Danke Gott. Die Vollkommenheit des guten Lebens ist nicht Einbildung, sondern Ergebenheit. Nicht stille Dankbarkeit, sondern laute Danksagung. Nicht Pausen vor anderen, sondern präsentieren den wahren Helden meiner Geschichte, Gott. Sagen, laut. Der Meister Eckhart, Mystiker, mir gefällt nicht alles, was er gesagt hat, aber das gefällt mir. Er hat gesagt, wenn ich nur ein einziges Gebet am Tag sprechen könnte, dann wäre es, danke Gott. Danke Gott. Danke für alles, für mein Leben, deine Liebe, deine Leitung aussprechen. Und dann singen. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Dank muss gesungen werden. Deshalb singen wir als Gemeinde. Ich werde am Donnerstagabend noch mal drüber reden, aber so wichtig. Ich hatte mal einen Teenager auf der Konfi-Freizeit dabei. Und dann hat er während der Konfi-Freizeit gelernt, dass man vor dem Essen ein Tischgebet spricht. Er kam aus einer Familie, wo man das nicht gemacht hat. Und das haben wir so im Rap-Style gemacht. Also so auf den Tisch klopfen und rappen. Und dann hat man da Gott gedankt, es hat ihm gut gefallen. Dann kam er nach Hause und wollte seiner Familie zeigen, was man vor dem Essen macht, dass man dankt Gott und betet. Und hat er das vorgeführt. Und sein Vater war ganz wütend und hat ihn angeschrien und hat gesagt, für das Essen habe ich gearbeitet. Du hast niemand anderem zu danken als mir. Er war ein krasser Typ. Zu wem danken wir? Und im krassen Gegensatz dazu steht das Gebet, das wir singen. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Vielleicht wisst ihr das gar nicht, aber das hat der Pfarrer Martin Rinkhardt geschrieben. Und nicht während er irgendwo in Amerika, in Miami mit seiner Musikproduction-Label saß und hat mal wieder einen Worship-Song rausgehauen, den 25. für Feiert Jesus 24. Und hat damit Millionen verdient. So nicht. Sondern hat es gemacht während dem 30-jährigen Krieg. Da war er Pfarrer und Seelsorger in Eilenburg, Sachsen-Anhalt. Dort wütete 537 während einer Belagerung die Pest. 4.480 Menschen seiner Gemeinde musste Rinkhardt beerdigen in diesem Jahr. 4.480 in einem Jahr, manchmal bis zu 70 an einem Tag. Die Pest war vorbei, dann folgte die Hungersnot, die so schlimm war, dass Dutzende Menschen einer Katze nachliefen, um sie zu schlachten. Und trotz dieser unsäglichen Not betete Rinkhardt jeden Tag mit seiner Familie dieses Dankgebet. Das kommt aus den Apokryphen. Und diese Verse brachte er in Gedichtsform zusammen und hat dieses einer der schönsten Dankeslieder der Christenheit geschrieben. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, der große Dinge tut an uns und allen Enden, der uns von Mutterleib und Kindesbeinen an und selig viel zu gut bis hierher hat getan. Und wenn er uns nichts mehr Gutes tun würde, dann hätten wir trotzdem 10.000 Gründe, ihn zu loben. Wir sagen Dank, wir singen Dank, wir schenken Dank. Ich schließe, Dank muss geschenkt werden. Ein kleiner Junge sitzt im Erntedankgottesdienst und hört die Predigt vom Pfarrer an und der Pfarrer sagt, wie viel Gott uns geschenkt hat und dass wir dafür Dank sagen. Und der kleine Junge, der tut es im Gebet und sagt Gott danke. Und der Pfarrer sagt, wir sollen Dank singen und singt ganz laut mit bei dem Dankgebet. Und dann sagt der Pfarrer, wir sollen Dank schenken und jetzt gehen die Körbe rum. Und weil es an der Dank ist, haben wir so große Kräte. Kratte nennt man es bei euch Kratte. So ein großer Kratte, ich weiß gar nicht, wie das auf Hochdeutsch heißt. So ein großer Kratte und der geht jetzt rum. Und da kann man seinen Sach reintun und der Junge, der gruschelt in seinen Taschen rum und findet nichts und der Krater geht an ihm vorbei und er kann nichts reintun und er fühlt sich schlecht, dass er Gott nichts schenken kann. Und dann geht er gerade vorbei und die Diakone bringen diese Krette nach vorne und dann stehen die da so auf dem Altar und da fällt es dem Jungen ein. Und auf einmal drückt er sich in seiner Reihe raus und geht nach vorne zu diesen Krette und dann stellt er sich in einen rein. Dank schenken. Paulus sagt den Korinthern im 2. Korintherbrief, sie gaben zuerst sich selbst. Sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn, Entschuldigung, und dann uns durch Gottes Wille. Sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns durch Gottes Wille. Darum geht es, immer und immer wieder neu Dank zu schenken. Zuerst sich selbst Gott und dann uns. Dankbarkeit zu sagen, zu singen und zu schenken, ist der Weg, wie Glaube neu entfacht wird in unserem Leben, wie er neu Feuer fängt. Du kannst sagen, oh, das ist ja ein bisschen langweilig. Ich habe jetzt gedacht, jetzt fällt Feuer vom Himmel heute Abend und mein Glaube wird wieder Feuer fangen. Ja, der wird wieder Feuer fangen, wenn du anfängst zu danken. Für Leben, Liebe, Leitung. Das zu sagen, zu singen und zu schenken. Dann wird etwas anfangen in dir ganz neu. Dieses Leben, diese Liebe und diese Leitung Gottes für was Großes zu halten. Und dein Leben wird erfüllt mit dieser Freude und gleichzeitig mit dieser Hoffnung, dass da noch mehr ist. Amen.